Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Folge 157, wir sind immer noch ganz am Anfang des Jahres 1936, immer noch bei ihrem Meisterwerk, The ABC Murders. Heute geht es um einige Themen und Einblicke in das Buch, die untrennbar mit Spoilern verbunden sind. Also, wer sich die Spannung bewahren will, erst das Buch lesen und dann die Folge hören. Ansonsten viel Vergnügen. Bei den letzten Romanen habe ich so etwas wie hier Cluefinder-Episode genannt. Hier nicht. Denn etwas ungewöhnlich für Agatha Christie gibt es hier gar nicht so viele Indizien. Und diejenigen, die es gibt, deuten zumeist auf die falsche Person. Die Autorin spielt trotzdem fair, denn an keiner Stelle weiß Poirot etwas, was wir nicht wissen. Er hat also keinen unlauteren Vorteil. Es ist auch nicht so, dass ihn Ermittlungen in die eine oder andere Richtung führen, sondern ein Umdenken, sozusagen ein Perspektivwechsel. Es gibt diesen einen Hebel, den er in seinen kleinen grauen Zellen umlegt, und plötzlich fällt alles zusammen, was er bisher für wahr gehalten hat. Und wie von selbst setzt sich ein neues Bild zusammen. Ganz erstaunlich, dass an dieser Stelle nicht sein berühmtes Kartenhaus zum Tragen kommt. Sobald er und mit ihm auch wir einmal annimmt, dass Alexander Bonaparte Cast nicht der Mörder ist, gibt es eigentlich nur eine Lösung, ist eigentlich alles ganz einfach. Und die Lösung ergibt sich dann weniger aus den Ermittlungen in Andover, Bexhill-on-Sea, Churston oder Doncaster, sondern daraus, wer die Fantasie, die Intelligenz und die Ruchlosigkeit gehabt hätte, Alexander Bonaparte Cast für seine Zwecke einzuspannen und dann noch 4 Morde zu begehen. Und damit sind wir dann sehr schnell beim wahren Mörder, also bei Franklin Clark, doch davon später. Es wäre also alles ganz einfach, wenn es Alexander Bonaparte Cast nicht gäbe. Allerdings ist dieser Roman fast 90 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher, ob eine Leserin des 21. Jahrhunderts wirklich von Christies Konstrukt hinters Licht geführt werden könnte. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe den Roman ja schon vor Jahrzehnten gelesen und insofern bin ich grundlegend gespoilert. Und Krimileserinnen von heute sind alle Spielarten von Serienmördern gewohnt. Denn im Grunde ist der arme Wurm Mr. Cast ein sehr unwahrscheinlicher Mörder. So wie es die Nichte seiner Hauswirtin Lily instinktiv ahnt, als sie versucht, ihn vor der Polizei zu warnen. Das ist übrigens für mich eine der berührendsten Situationen des Buchs, wenn diese junge Frau merkt, dass da kein Wahnsinniger oder auch kein Versager unterwegs ist, sondern ein zutiefst verstörter Mensch, der Hilfe braucht. Sie versucht das. Sie erreicht kurzfristig gar nicht viel, denn Cast stellt sich selbst. Aber sie zeigt ihm, dass es durchaus in dieser seltsamen, feindlichen Welt Menschen gibt, denen er nicht egal ist. Zurück zum Anfang. Nicht Cast begeht die Morde, sondern Franklin Clark. Und dem kommt es nur auf einen Mord an, den an seinem Bruder. Alle anderen sind Nebelkerzen, um die Serienmörder-Illusion zu erzeugen. Der Mord in Doncaster war dann überhaupt nur noch eine Finte, bei dem es schon egal war, wen er trifft. Denn wenn die Serie in Churston geendet hätte, dann wäre es wahrscheinlich doch zu auffällig gewesen. Und gleichzeitig liefert Clark damit den armen Cast im wörtlichen Sinn ans Messer. Clark sichert sich also nach zwei Seiten ab. Er fingiert nicht nur eine Serienmordserie, die vom Einzelmord ablenkt, sondern er präsentiert gleich noch den Serienmörder dazu. Sehr genial und, naja, sehr aufwendig, nichts Besonderes bei Agatha Christie, sehr aufwendig, wie er Cast für seine Zwecke instrumentalisiert. Und letztlich hat ihn Cast selbst auf all das gebracht, war der Grund dieses Plans, indem er von seinem Vornamen und von seiner überfordernden Mutter erzählt hat. Indem aber der Scheinwerfer des Romans und auch der Ermittlungen auf Cast gerichtet ist, vergessen wir, die wir lesen, gerne, dass es noch einen anderen geben könnte, auf den all das zutrifft. Einen, der seine Megalomanie und seine krankhafte Fantasie dazu nutzt, jemand anderen hineinzuziehen. Letztlich an den Galgen zu bringen. Und wir vergessen auch, dass es bei Agatha Christie häufiger solche Männer sind, die Mord als Sport betrachten, weil sie nie wirklich erwachsen geworden sind. Agatha Christie bringt Cust sehr geschickt ins Spiel in diesen Kapiteln in dritter Person, denn eigentlich läuft der Weg von Cust mit dem der anderen Handelnden, abgesehen natürlich von Franklin Clark, erst relativ spät zusammen, nämlich als er schon im Gefängnis sitzt. Agatha Christie allerdings wechselt schon im zweiten Kapitel ganz kurz in die dritte Person und gewährt uns sozusagen ein Blitzlicht auf Cust. Allerdings legt sie da behutsame Indizien auf eine Verbindung zum ersten Brief und zum ersten Mord. Also, wir werden sozusagen angespitzt in unserer Neugierde und natürlich liegt es nahe, dass diese seltsame Figur, die auch noch diesen passenden Namen hat, irgendwas mit ABC zu tun hat. Damit erzeugt sie auch eine weitere Illusion. Wir könnten das Gefühl bekommen, dass wir es mit einem in diesen Jahren immer beliebteren Genre zu tun haben. Mit einem der Inverted Mysteries. In einem Inverted Mystery erfahren wir gleich zu Beginn, wer die schuldige Person ist. Und die Spannung wird entweder dadurch erzeugt, dass wir nicht wissen, wie sie es tun wird oder warum sie es tut, oder indem wir rätseln, wie es verhindert bzw. entdeckt wird. Für Agatha Christie wäre ein Inverted Mystery absolut unüblich. Aber wer wusste das damals schon? Sie war bekannt dafür, zu experimentieren und neue Wege zu gehen. Warum nicht auch so etwas? Warum nicht gleich am Anfang den Mörder einführen und dann mal schauen, wohin das führt? Ein Blick in ihre erhaltenen Notizbücher, leider sind zu diesem Roman nicht viele erhalten, ein Blick also zeigt, die Idee, eine Mordserie als Tarnung für einen einzelnen Mord zu benutzen, steht ganz am Anfang des Schreibprozesses. Der ursprüngliche Mörder hieß Sir MacClinton Marsh und er hätte den vierten Mordanschlag auf sich selbst verübt, der dann natürlich schief ging. Dieses Handlungselement des Opfers als Mörder benutzt Agatha Christie einige Male sehr effektiv, aber dieses Mal verzichtet sie letztlich darauf. Erst später kam dann das ABC-Element dazu, zunächst bei den Orten, schließlich auch bei den Namen. Aber der endgültige Schliff mit dem ABC Railway Guide ist eine noch spätere Idee. Von Anfang an hatte sie vor, dass die Serienmorde einem Unschuldigen in die Schuhe geschoben werden sollen. Allerdings, Alexander Bonaparte Cust taucht gar nicht in den Notizbüchern auf. Wohl aber ein ohne jeden Zusammenhang hingeschriebener Satz, Bit about the Fox. Ein Stück über den Fuchs. Als die ABC Murders 1936 erscheint, ist der Ausdruck Serial Killer überhaupt noch nicht gebräuchlich, auch wenn es das Phänomen natürlich schon gibt. Man denke nur an Jack the Ripper, den erwähnt Poirot im Buch ja auch. Doch für den Kriminalroman schafft Agatha Christie etwas Neues. Und um dieses neue Genre dann gleich wieder auf links zu drehen. Das ist schon erstaunlich, welche Kreativität sie an den Tag legt, aber heute ist das auf den ersten Blick gar nicht so klar. Ebenso wenig wie klar ist, dass sie mal den historischen Kriminalroman erfunden hat. Heute gibt es die wie Sand am Meer. Ebenso wie Kriminalromane über Serienkiller. Und bei allem Zweifel an Cust macht Agatha Christie doch durchaus glaubhaft, dass er irgendwie schuldig sein muss, denn nahezu alles, was von Poirot, dem Psychologen, dem Polizisten über wahnsinnige Serienmörder gesagt wird, das trifft ja auf Cust zu. Er hat einen Minderwertigkeitskomplex, er hat Aussetzer, er ist immer an Ort und Stelle natürlich, er ist als Kind nicht gewertschätzt worden. Überhaupt ist er immer durchs Leben gegangen als Außenseiter. Und wer weiß, wozu so ein armes Würmchen fähig ist, wenn der Wahnsinn es ergreift und er nicht mehr weiß, was er tut. Eine Art Jekyll und Hyde sozusagen. Und damals hat die Leserinnenschaft wahrscheinlich noch mehr für möglich gehalten, als es heute der Fall ist. Aber zurück zum Buch. Bis Poirot deutliche Zweifel an der Schuld Custs äußert, ist seine Täterschaft immer im Bereich des Möglichen, nachher natürlich nicht mehr. Auch wenn diese Möglichkeit beim näheren Nachdenken Risse hat. Cust wirkt zu verpeilt und er hat ein felsenfestes Alibi für den B-Mord, also für Bexhill und sie. Das erste wird damit erklärt, dass er irgendwie schizophren ist, auch wenn das Wort, glaube ich, nirgends benutzt wird. dass sozusagen sein Alltags-Ich gar nicht weiß, dass es diese Morde in einer anderen Person begeht, also wirklich Jekyll and Hyde. Das felsenfeste Alibi, das ist andererseits ein wunderbares Stilmittel und wird von Agatha Christie sehr gekonnt eingesetzt. Denn solche Alibis sind in Kriminalromanen normalerweise dazu da, geknackt zu werden. Je sicherer und felsenfester ein Alibi ist, desto höher ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person irgendwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Vielleicht sogar die hauptschuldige Person ist. Also sozusagen ein felsenfestes Alibi, da geht man eigentlich davon aus, dass Poirot das natürlich auf ganz geniale Weise knacken wird. Aber hier ist es anders. Das Alibi ist deshalb so stark, weil es die reine Wahrheit ist. Wie gut verkasst, dass er von einem gleichermaßen Domino-Wahnsinnigen zu einem gemeinsamen Spieleabend verleitet wird. Nicht auszudenken, wenn er einfach ins Bett gegangen wäre. Der dritte Einwand gegen Kast ist sehr stark, aber irgendwie spielt er nur eine untergeordnete Rolle in all diesen Diskussionen und Lagebesprechungen. Wie um alles in der Welt soll der schüchterne Kast eine vergnügungssüchtige junge Frau wie Betty Barnard dazu bringen, mit ihm an den Strand zu gehen? Wie um alles in der Welt soll er sie dazu bringen, ihren Gürtel auszuziehen? Der Satz, was weiß man denn schon, wozu Wahnsinnige fähig sind, der zieht eben nicht immer. Natürlich hilft die Position der Kast-Kapitel sehr. Das erste, Kapitel 2, folgt direkt nach dem Brief und darin enthalten ist in all der Kürze der Fahrplan, das passende Datum, die Anfangsbuchstaben A, B, C. Eigentlich ist an diesem Punkt schon klar, hier haben wir es mit dem Mörder zu tun. Denn hier wirkt er eigentlich wie ein entschlossener, planender Mann. Kapitel 15 dann endet mit den Worten von Hastings, ABC, where was he now? ABC, wo war er jetzt? Und das nächste Kapitel beginnt dann gleich mit Mr. Alexander Bonaparte Cust came out from the Torquay Palladium. Also, auf die Frage, wo ABC sich aufhält, wird gesagt, Mr. Cust kommt aus dem Kino in Torquay. Deutlicher geht es nun wirklich nicht und damit ist eigentlich seine Schuld schon zementiert. Gleichzeitig wird hier seine Krankhaftigkeit eingeführt, die Gedächtnisaussätze, das Kopfweh. Er wird als Verrückter gezeichnet und auch das ist ein geschicktes Stilmittel. Wir sind jetzt eher gespannt, ob er irgendwann merkt, was er getan hat. Vielleicht auch, ob es für ihn eine Möglichkeit gibt, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Vielleicht ganz im Hinterkopf haben wir die Idee, das könnte ihn ja jemand lenken. Wir werden geschickt auf die Frage gelenkt, warum Kast das getan hat und nicht auf die oder von der weggelenkt, ob er es überhaupt getan hat. Denn ehrlicherweise gibt es überhaupt keinen Hinweis dafür, dass er irgendeinen der Morde begangen hat. Es ist die literarische Konstruktion, die das bewirkt. Im zweiten Teil des Buches werden die Kast-Kapitel häufiger. Aber auch hier sind die Übergänge wieder geschickt gewählt. Einer der letzten Sätze in Kapitel 21 lautet: He wasn't the sort of man you'd notice. Poirot zitiert hier Flora Gray, die damit einen unbekannten Strumpfverkäufer beschreibt. Das ist in der Tat Kast gewesen. In diesem Kapitel kommen sie dann tatsächlich endlich zu dem Schluss, dass diese Strümpfe, die irgendwie an allen drei Tatorten begegnen, dass die einen Zusammenhang haben und dass deshalb dieser Strumpfverkäufer irgendwas damit zu tun hat. Also, Flora Gray sagt, na, das ist halt so ein unscheinbarer Jedermann. Und danach wechselt die Perspektive direkt zu Kast, der sich unbewusst immer tiefer verstrickt. Und das alles löst auch Mitleid aus. Den Wunsch, dass er davonkommen könnte oder dass es irgendwie doch nicht sein könnte. Aber wir bleiben bei ihm. Und seine schlecht vorgebrachte Lüge, er führe nach Cheltenham, das ist wie Doncaster, der Ort eines wichtigen Pferderennens, auch diese Lüge bestätigt einmal mehr seine Schuld und wieder werden wir davon abgelenkt, dass Franklin gerade seltsamerweise die Verbindung der drei Strumpfverkäufe völlig unbegründet für unmöglich erklärt hat. Im nächsten Cast-Kapitel kommt er direkt nach dem Mord aus dem Kino, wieder ein Kino, und naja, das wäre dann doch zu viel des Zufalls und so weiter. Die Lesenden werden verführt, fest an die Schuld Casts zu glauben und irgendwie zusammenzubiegen, wie das denn mit dieser Persönlichkeit irgendwie zusammengehen soll und alles andere daraufhin zurechtzubiegen. Und irgendwie wird die Möglichkeit in den Hintergrund geschoben, diese These ganz aufzugeben und sich einfach anderswo umzuschauen. Das ist schon sehr geschickt konstruiert. Aber Agatha Christie wäre nicht Agatha Christie, wenn sie nicht im oben genannten 22. Kapitel ein kleines Indiz einfügte, dass es vielleicht doch nicht gewesen sein könnte. Denn da wird geschildert, wie Cast nach Doncaster aufbricht und dort heißt es: "He just glanced at the railway guide on the table and then left the room, suitcase in hand." Er warf nur einen kurzen Blick auf den Eisenbahnführer auf dem Tisch und verließ dann mit seinem Koffer in der Hand den Raum. Auf der einen Seite verstärkt das die Verbindung zwischen Cast und ABC, auch wenn hier die Marke des Fahrplans nicht genannt wird. Auf der anderen Seite bleibt der Fahrplan zurück. Warum fährt er ohne ihn? Nun also Franklin Clark. Ich hatte ja schon gesagt, bei einem Wechsel der Perspektive erscheint das völlig logisch. Nur er wäre kreativ, intelligent und ruchlos genug, eine solche Nummer durchzuziehen, und zugleich entspricht das seinem kindlich verspielten Wesen. Kinder haben ja manchmal durchaus etwas sehr egoistisch-ruchloses an sich, das sich in der Regel später auswächst, bei ihm offenbar nicht. Aber hätte es denn Hinweise gegeben, die direkt auf ihn gewiesen hätten? Zugegeben, wenige und sehr undeutliche. Aber da gibt es einen ganz versteckten Hinweis, der später auch von Poirot aufgegriffen wird und der eigentlich ziemlich stark ist. Poirots Special Legion, also Spezialeinheit, die Personen, die von den Morden betroffen sind, die treffen sich zum ersten Mal. Und er bittet sie, genau nachzudenken, ob ihnen bei der Rückschau auf die Mordtage irgendwas auffällt, irgendeine Kleinigkeit, und so gehen sie durch, was sie an diesen Tagen gemacht haben. Und Franklin Clark berichtet von seinem Nachmittag, also kurz vor dem Mord an seinem Bruder. Und er erzählt, dass er ein Kinderbuch von Edith Nesbit gelesen habe. Eines, das er als Kind geliebt habe. Nun ist es kein Verbrechen, gerne Kinderbücher zu lesen, das mache ich selbst sehr gerne. Aber es ist doch ein Hinweis auf das kindlich Verspielte in Clarks Charakter. Aber da ist noch mehr. Es wird nicht, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwo gesagt wird, wie alt Franklin Clark ist, aber jünger als 40 wird er kaum gewesen sein, wenn Fora Gray mit 27 deutlich jünger ist als er. Das heißt, er wird kurz nach der Jahrhundertwende ein Junge gewesen sein, der sich für die Bücher von Edith Nesbit begeistern konnte. Edith Nesbit hat von 1858 bis 1924 gelebt, hatte also damals schon einige Bücher veröffentlicht, aber ihr bekanntestes, Railway Children, erscheint 1905 in Fortsetzung in einer Zeitung und 1906 dann als Buch. Es passt also genau. Es besteht inhaltlich nicht wirklich ein Zusammenhang. Die Eisenbahnkinder handelt von drei Geschwistern, die aufs Land in die Nähe einer Eisenbahnlinie und eines Bahnhofs ziehen und dort allerlei Abenteuer erleben. In England sehr beliebt und mehrfach verfilmt, ist es kein Wunder, dass Franklin Clark es kennt und auch als Kind sehr gerne gelesen hat und offenbar immer noch. Aber wenn sozusagen jemand sich die Mühe macht, um nachzuforschen, welches Buch von Edith Nesbit Franklin Clark denn da gelesen haben könnte, dann ist es ein ganz starkes, naja, nicht wirklich ein Indiz, aber doch ein Hinweis darauf, dass Clark und die Eisenbahnfahrpläne irgendwie in Verbindung stehen könnten. Und dann der Brief oder die Briefe an Poirot. Schon im ersten Kapitel, beim ersten Brief, bemerkt Poirot, dass mit dem etwas sehr falsch sei. Er kann das nicht erklären. Das Gefühl entspringt seiner langjährigen Erfahrung mit dem Verbrechen. Es ist also irgendwas faul. Wir bekommen nie wirklich erklärt, was das denn nun wirklich ist. Es wird viel später angedeutet, dass es die Tatsache ist, dass er an Poirot geschickt wird und nicht an die Polizei. Es könnte zunächst mal tatsächlich gegen die Kast-Theorie sprechen, weil er doch sehr fraglich ist, ob der überhaupt schon jemals von Hercule Poirot gehört hat. Hercule Poirot schließt das natürlich aus, denn jeder wird schon mal von ihm irgendwie gehört haben. Er ist schließlich der beste Detektiv der Welt. Es könnte aber auch gegen die ganze Serienkiller-Theorie sprechen, wenn nicht die Polizei angeschrieben wird, sondern irgendein Privatdetektiv, wenn nicht solche Motive wie Hass auf Poirot oder ein allgemeiner Fremdenhass dazu kämen. Am Rande: Fremdenhass spielt tatsächlich eine Rolle bei Franklin Clark, und neben all den anderen Gründen, warum er Poirot schreibt, ist einer davon, dass er es genießt, diesem hergelaufenen Fremdling so richtig eins auszuwischen. Aber wie gesagt, weder Poirot noch irgendwer in seiner Umgebung finden es seltsam, dass er die Briefe bekommt. Schließlich ist er der weltbekannte Detektiv. Hier zeigt sich, wie geschickt Franklin mit den Eigenheiten der Persönlichkeit seines Gegners spielt, hier mit Poirots grenzenlosem Selbstbewusstsein und übrigens auch mit unserer Sicherheit, dass Poirot natürlich der beste Detektiv der Welt ist. Eine ganz spezielle Funktion hat in diesem Zusammenhang der dritte Brief, also der Thurston-Brief. Der kommt nämlich zu spät bei Poirot an, und zwar erst nach dem Mord. Hastings vermutet, das sei Absicht gewesen. Er wird aber umgestimmt. So arbeite so ein Mörder nicht, er halte sich streng an seine eigenen Regeln. Er habe wohl beim Schreiben eine Flasche White Horse Whisky im Augenwinkel gehabt und deshalb als Empfängeradresse White Horse Mansions statt Whitehaven Mansions geschrieben. Aber letztlich hat Hastings recht. Und wenn wir seiner ursprünglichen Theorie folgen und eine Absicht annehmen, dann spricht das zunächst einmal gar nicht gegen die Serientäter-Theorie. Aber es hieße, dass ABC in seinem Wettkampf mit Poirot unfair spielt, und damit stellt sich umso mehr die Frage, wozu überhaupt der ganze Wettkampf, wenn er dann doch nicht fair spielt? Und wozu überhaupt die Vorankündigungen per Brief an Poirot? Es könnte dann auch die Frage aufkommen, warum der Serientäter ausgerechnet Thurston auswählt. Ein kleines Nest mit einer relativ überschaubaren Anzahl von Menschen, deren Vorname oder Nachname mit C beginnt. Warum nicht Cambridge oder Cheltenham? Es ist bei näherem Hinsehen überhaupt erstaunlich, dass diese Frage nicht gestellt wird. Aber wahrscheinlich wäre sie mit einem achselzuckenden "Wer kann schon wissen, was Wahnsinnige tun?" beantwortet werden. Wenn man die Frage stellt, dann liegt die Antwort relativ nahe. Weil der Ort nämlich bei A, B oder D erst einmal irrelevant war oder gewählt wurde, weil der Mörder damit leichter davonkam, so der beliebte und überfüllte Badeort Bexhill oder Doncaster, ebenfalls überfüllt während des Pferderennens. Bei C war es Thurston. Und das heißt, dass es hier um einen bestimmten Ort ging. Also wahrscheinlich auch um eine bestimmte Person. Und so musste der Briefschreiber zu dem Trick mit dem verspäteten Brief greifen. Und es musste ein Brief an Poirot sein, denn ein Brief an Scotland Yard wäre sicher nicht falsch zugestellt worden. Das alles zeigt, es gibt nicht wirklich viele Indizien in diesem Roman. Der Roman lebt davon, eben von diesem Perspektivwechsel. Er lebt davon, dass uns die ganze Zeit Sand in die Augen gestreut wird, dass Nebelkerzen geworfen werden. Das ist ziemlich genial. Dieser Mr. Cast als Serienmörder aufgebaut wird, und man weiß jetzt gar nicht so genau, ist das die Genialität von Franklin Clark oder von Agatha Christie, aber es kommt natürlich letztlich auf das Gleiche raus. Ohne Mr. Cast wäre dieser Roman weniger gut. Es wäre ein typischer Christie mit einem typischen Täter. Das Motiv ist von der Stange, wenn auch letztlich solide. Forer Gray hätte es sicher geschafft, Sir Carmichael um den Finger zu wickeln und letztendlich zu heiraten. Vielleicht hätte es sogar Kinder gegeben. In jedem Fall wäre Franklin Clark erstmal leer ausgegangen. Und diese Grundsituation gibt für ihn, zusammen mit dem Gefühl, immer nur der Zweite gewesen zu sein und das vielleicht für alle Ewigkeiten zu bleiben, das ergibt eine explosive Mischung, die dann, ja, letztlich irgendwann entzündet wird. Franklin Clark selbst ist auch ein typischer Christie-Mörder und als solcher vielschichtiger, als er auf den ersten Blick erscheint. Denn da ist ja nicht nur seine Kindlichkeit, sein Spaß an Eisenbahnen, Fahrplänen, nicht nur seine Ruchlosigkeit und sein Egoismus und seine Selbstüberschätzung, sondern da ist ja auch noch die Tatsache, dass er einiges dafür tut, sei denn, das ist Zufall, dass niemand außer Mr. Cust für die Tat verantwortlich gemacht oder auch nur dafür verdächtigt wird. Er scheint also dafür gesorgt zu haben, dass der Kollateralschaden möglichst begrenzt bleibt, wobei man natürlich anwenden könnte, dass der Kollateralschaden, den er sozusagen selbst schon in Kauf genommen hat, schon ziemlich gigantisch ist. Nicht nur einen Menschen zu töten, sondern gleich 4, beziehungsweise wenn man Mr. Custer zunimmt, halt 5. Also eine gar nicht so eindimensionale Gestalt und trotzdem, ohne Mr. Cust wäre es nicht das Meisterwerk, das es jetzt ist. Und auch die scheinbar ungelenke Charakterisierung dieses Männchens als Serienmörder ist zwangsläufig. Denn genau so jemanden braucht Franklin Clark. Er braucht jemanden, der sich in Widersprüche verstrickt, der nicht selbstbewusst ist, der sich nicht wehren kann, der am Ende selbst glaubt, dass er schuldig ist, auch wenn er sich's nicht erklären kann. Einer, bei dem eine entfesselte Öffentlichkeit gerne glaubt, dass er es war, auch wenn es Ungereimtheiten gibt. Und auch in dieser Schilderung liegt natürlich eine zynische Schilderung unserer menschlichen Gesellschaft, wo sehr leicht geglaubt wird, dass Menschen, die Außenseiter sind, sich nicht wehren können, doch irgendwie auch schuldig sein müssen, selbst wenn es dafür keinen logischen Grund gibt. So viel also zum zweiten Mal zu den ABC-Morden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.